das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch heute hat das Winterwetter in vielen Teilen Deutschlands für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Durch Glatteis kam es zu zahlreichen Autounfällen. Nach wie vor ist auf den Straßen Vorsicht geboten. Bahnen und Flugzeuge waren ebenfalls vom Winterwetter betroffen. Es gab Verspätungen und Ausfälle. Allein am Flughafen in Frankfurt mussten mehr als 100 Flüge gestrichen werden.
Auch dieser Flieger muss in Frankfurt am Main erst einmal enteist werden. Der größte deutsche Flughafen ist vom Winterwetter am stärksten beeinträchtigt. Etwa 140 Flüge fallen hier heute aus. Der Flugplan komplett durcheinander. Die Leidtragenden, tausende Passagiere.
11:15 Uhr sollte der Flug gehen, jetzt geht er 16 noch was. Also, warten, warten, warten.
So lautet das Motto auch an anderen deutschen Flughäfen wie in Stuttgart, Düsseldorf oder wie hier in München. Eis und Schnee auf den Start- und Landebahnen sorgen für Ausfälle und Verspätungen.
Wir warten jetzt schon seit Stunden auf unser Gepäck, mussten auf den Zug umbuchen. Ja, wir haben gute Laune.
Der Grund für das Winterchaos? Eine Warmfront mit milder Luft, die von Südwesten her Deutschland erreichte. Wo die Temperaturen steigen, kommt es zwischen Regen und Schnee zu einer Zone mit erhöhter Glatteisgefahr. Diese bewegt sich immer weiter Richtung Nordosten. Die Folge? Spiegelglatte Straßen, die schon in der vergangenen Nacht für viele Unfälle sorgten. Dieser Pickup überschlug sich auf einer Landstraße in Schutterwald in Baden-Württemberg und landete in einem Fluss.
Erstens ist hier arschglatt. Da müssen wir gucken, dass unser LKW selber nicht wegrutscht. Und das Nächste, was wir noch haben, ist, weil da ja noch an einer Brücke hängt, sozusagen, müssen wir noch rauslupfen.
Der Fahrer blieb unverletzt. Auf einer schneebedeckten Bundesstraße geriet in Niederbayern am Morgen ein LKW aus der Kurve und kippte fast in einen See. Hier wurde der Fahrer leicht verletzt. Aufgrund des Wetters gab es auch bei der Deutschen Bahn Probleme, besonders im Raum Frankfurt, mit Verspätungen und Zugausfällen. Seit dem Mittag läuft laut Bahn wieder alles normal. Morgen soll sich die Lage auch auf den Straßen wieder entspannen. Noch aber ist es teilweise weiter glatt, wie hier in Berlin. Es gilt also immer noch, vorsichtig fahren oder das Auto einfach stehen lassen.
Stefan Laps vom ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt beobachtet für uns die Lage, Eis und Schnee, vielerorts in Deutschland. Worauf muss man sich im Laufe der kommenden Nacht einstellen und wie wird es morgen aussehen?
Ja, vor allen Dingen heute Abend und eingangs der Nacht, da sind wir vor allen Dingen im Norden und im Osten Deutschlands. Da haben wir zunächst noch mit Schnee zu kämpfen. Jetzt gerade ganz aktuell etwa von der Elbmündung über den Großraum Hamburg, das Wendland, die Lüneburger Heide, die Altmark, das Jerichower Land, über den Fläming und die Lausitz bis nach Ostsachsen und zum Elbsandsteingebirge. In diesem Streifen haben wir es aktuell mit Glatteisregen zu tun. Und diese Zone, die wird sich noch weiter in Richtung Vorpommern verlagern. Das Ganze wird aber in der zweiten Nacht Hälfte dann ausgestanden sein. Dann ist Gelette bei uns in Deutschland glücklicherweise kein Thema mehr. Dann hat sich überall milde Luft durchgesetzt. Und morgen ist dann die Situation, da haben wir vor allem in der Westhälfte häufig Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Dazu wird es obendrein auch noch sehr windig.
Gerade sind das Wetter und die Folgen überall Gesprächsthema. Sind denn die aktuellen Verhältnisse etwas Ungewöhnliches?
Nein, ganz und gar nicht. Das, was wir momentan erleben, ist wirklich ganz normales Winterwetter. Zum einen das, was wir in den vergangenen Nächten hatten, immer mal wieder Glätte durch gefrierende Nässe oder durch Schnee. Das sind die ganz normalen Unbilden des Wetters, die wir jetzt im Winter zu erleben haben. Auch die Glatteislage, die wir jetzt seit der vergangenen Nacht über Deutschland hinweg ziehen lassen und das, was wir erleben, auch das gehört zu normalem Winterwetter dazu. Einzig die sehr hohen Temperaturen, die können wir teilweise dem Klimawandel zuschreiben.
Vielen Dank, Stefan Laps in Frankfurt. In Österreich sind alle Versuche gescheitert, nach den Wahlen eine Koalition der Mitte zu bilden. Jetzt hat sich Bundespräsident van der Bellen eingeschaltet. Er deutete an, mit der Regierungsbildung nun doch die rechtspopulistische FPÖ zu beauftragen. Morgen soll es ein Treffen mit FPÖ-Chef Kickl geben. Als Koalitionspartner käme die konservative ÖVP in Frage. Die Partei hatte ein Bündnis mit der FPÖ lange abgelehnt, zeigt sich jetzt aber offen dafür.
Alle Augen waren heute auf dieses Gebäude gerichtet, die Wiener Hofburg, Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten. Am Nachmittag tritt er vor die Kameras und vollzieht eine Kehrtwende. Er habe zahlreiche Gespräche geführt und
bei diesen Gesprächen hat sich das Bild ergeben, dass die Stimmen innerhalb der Volkspartei, die eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ausschließen, deutlich leiser geworden sind.
Morgen wolle er den Vorsitzenden der rechtsnationalen FPÖ zu einem persönlichen Gespräch empfangen. Die Strategie, einen FPÖ-Kanzler Kickl mit einer Dreierkoalition zu verhindern, ist also gescheitert. Herbert Kickl schreibt heute auf X: Uns trifft keine Verantwortung für verlorene Zeit, für chaotische Zustände und den enormen Vertrauensschaden, der entstanden ist. Im Gegenteil, klar ist, dass die FPÖ der einzig stabile Faktor der österreichischen Innenpolitik war und ist. Aufwind für die Rechtspopulisten.
Dann muss es ein Umdenken geben, wie ich eingangs erwähnt habe, auch von seitens der ÖVP mit uns zu verhandeln. Oder wir schlittern in Neuwahlen.
Bereits am Morgen waren die ÖVP-Spitzen zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Das Ergebnis? Christian Stocker, Rechtsanwalt und ÖVP-Urgestein, wird Karl Nehammers Nachfolger als ÖVP-Chef. Was nun alle beschäftigt, wird seine ÖVP als Juniorpartner unter einem Kanzler Kickl in eine Regierung eintreten?
Wenn wir zu diesen Gesprächen eingeladen werden, dann werden wir diese Einladung auch annehmen.
Noch vor Weihnachten hatte auch er eine Koalition mit der extrem rechten FPÖ abgelehnt.
Sie müssen halt zur Kenntnis nehmen, es will Sie niemand in diesem Haus. Tut mir leid. Aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben.
Wer künftig den Kanzler in Österreich stellt, ist noch offen. Karl Nehammer wird es jedenfalls nicht mehr sein.
Österreich befindet sich also in einer Regierungskrise. Anna Tillack in Wien, wie geht es jetzt weiter?
Der Bundespräsident hat für morgen Vormittag den FPÖ-Vorsitzenden in die Hofburg eingeladen. Und politische Beobachter gehen davon aus, dass er ihm den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen wird. Das würde dann heißen, dass Koalitionsgespräche zwischen Schwarz und Blau starten. Und man muss auch ehrlich sagen, diese Option halten hier im Land Beobachter für die wahrscheinlichste, also auch für wahrscheinlicher als Neuwahlen.
Die rechtsnationale FPÖ holte bei den Nationalratswahlen im September die meisten Stimmen. Bislang wollte aber niemand mit ihr koalieren. Wofür steht die Partei?
Die Partei steht vor allem für eine sehr migrationsfeindliche Politik. Stichwort Remigration, das wird in der Partei ganz alltäglich gebraucht. Man spricht von einer Festung Österreich, also man will sich abschotten. Und da gibt es auch Schnittmengen mit der konservativen ÖVP, die ja auch rechts der Mitte steht. Schnittmengen gibt es übrigens auch bei der Wirtschaftspolitik. Beide treten dafür eine sehr liberale Wirtschaftspolitik ein mit niedrigen Steuern. Problematischer könnte es dann bei außenpolitischen Themen werden, zum Beispiel wenn es um die Russland-Sanktionen geht oder auch um die Ukraine-Hilfen oder generell um die Haltung zur EU. Da gibt es einfach große Differenzen und jeder wird jetzt hier mit Spannung in den nächsten Tagen darauf achten, wie man diese Differenzen denn überhaupt überbrücken kann.
Danke, Anna Tillack in Wien. Die Schreckensherrschaft von Machthaber Assad in Syrien ist beendet. Nun überdenkt die Bundesregierung den Umgang mit Geflüchteten von dort. Innenministerin Faeser hat angekündigt, Schutzgewährungen zu überprüfen und aufzuheben, falls Flüchtlinge den Schutz in Deutschland nicht mehr bräuchten. Die SPD-Politikerin skizzierte zugleich ihre Vorstellungen, unter welchen Bedingungen Geflüchtete bleiben dürften.
Ali Mirza hat in Deutschland Sicherheit gefunden. 2014 ist er als Flüchtling gekommen. Inzwischen ist er deutscher Staatsbürger und Inhaber zweier Konditoreien in Köln. Dass ein Teil der fast 1 Million Syrer in Deutschland seinen Schutzstatus verlieren könnte, sieht er kritisch.
Jetzt wenn einfach zurückschicken, das ist ein Problem. Die Leute haben angefangen hier, mindestens 2 Jahre hier, angefangen zum Gründen, sein Leben zu gründen.
Folgende Pläne zur Syrien-Politik hat Bundesinnenministerin Faeser vorgestellt. Wer gut integriert ist, der soll in Deutschland bleiben dürfen. Menschen, die zurückkehren wollen, werden wir dabei unterstützen. Straftäter und Islamisten wollen wir schnellstmöglich abschieben, Schutzgewährungen überprüfen und aufheben. Die Union kritisiert die SPD-Pläne als unzureichend und fordert zusätzliche Gesetzesänderungen, um Rückführungen generell zu beschleunigen.
Dass man hier nicht auf reinen Verwaltungsvollzug setzt, sondern dass man tatsächlich im nationalen wie im europäischen Recht die Möglichkeit eröffnet, dass hier nicht jeder Einzelfall gesondert geprüft werden muss.
Nach geltendem Recht seien Abschiebungen im großen Stil jedoch kaum machbar, warnen Migrationsexperten.
Das ist in der Tat wahnsinnig kompliziert, angefangen mit der Gesetzgebung über die Verwaltungspraxis bis hin dann zum tatsächlichen Vollzug der Abschiebung. Und das ist auch der Grund, warum jetzt die Regierung, auch die Opposition, die Union sagt, wir wollen prioritär auf diese freiwillige Rückkehr setzen.
Mit dem Machtwechsel in Syrien könnte für Hunderttausende Flüchtlinge die Grundlage ihres Aufenthalts in Deutschland wackeln. Doch eine Praxis komplizierter Einzelfallentscheidungen lähmt die Ausländerbehörden in Deutschland. Die Lösung könnten Gesetzesänderungen auf europäischer Ebene sein. Die Hürden dafür sind jedoch hoch.
Die ukrainische Armee hat offenbar eine neue Offensive auf die russische Region Kursk gestartet. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet von Angriffen, die zurückgeschlagen worden seien. Ukrainische Behörden bestätigten die Offensive indirekt. Die Angriffe hätten die russischen Truppen überrascht. Die Region Kursk liegt an der ukrainischen Grenze in Russland. Schon im August waren ukrainische Truppen hier vorgerückt. Bereits gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj von hohen Verlusten der russischen Armee bei Kämpfen in Kursk berichtet. Dazu zählten auch nordkoreanische Soldaten. Israel hat seinen Einsatz im Gazastreifen in den vergangenen Tagen intensiviert. Nach Angaben der Armee wurden mehr als 100 Ziele angegriffen und dabei zahlreiche Hamas-Terroristen getötet. Für die Zivilbevölkerung in Gaza bleibt die Lage katastrophal. Viele Menschen müssen in sporadischen Zelten leben. Kalte Nächte verschärfen die Situation, vor allem für Kinder und Babys. Mehrere Säuglinge sind bereits an Unterkühlung gestorben.
Das ist die Familie Al-Fassi aus dem Gazastreifen. Vor kurzem waren sie noch zu fünft. Ende Dezember ist ihre Tochter Sila gestorben. Sie wurde keine 4 Wochen alt. Die Nacht, in der Sila starb, war sehr kalt. Wir leben dicht am Meer und in einem aus Stoff zusammengeflickten Zelt auf dem sandigen Boden. Uns fehlt es an richtig warmer Kleidung, Matratzen und auch Decken. Deshalb ist unsere Sila nicht mehr bei uns. Neben Sila sind in den vergangenen Tagen noch mindestens 6 weitere Kinder im Gazastreifen an Unterkühlung gestorben. Auf der Neugeborenenstation im Nasser-Krankenhaus geben die Ärzte mittlerweile Ratschläge, die sie so noch nie geben mussten. Ein Baby sollte einfach nicht in einem Zelt leben. Weil es aber gerade nicht anders geht, empfehlen wir, die Säuglinge in der Nacht in Holzkisten oder kleine Kartons zu legen. Dort sind sie einfach besser isoliert. Nach dem Tod von Sila hat die Familie Al-Fassi von einer Hilfsorganisation mittlerweile ein richtiges, ein wasserdichtes Zelt bekommen. Ich wünsche mir so sehr, dass Sila noch bei uns wäre. Ich habe sie verloren wegen der Folgen des Kriegs und der Kälte. Das ist durch nichts wieder gut zu machen, durch kein Geld und kein Zelt. Ich kann nicht beschreiben, wie unglaublich traurig ich bin. Hilfsorganisationen schätzen, dass im Gazastreifen gerade fast 1 Million Menschen warme Kleidung, Decken und Regenplanen dringend benötigen.
Seit Jahresbeginn gelten neue Vorgaben durch das Energieeffizienzgesetz, unter anderem bei nicht genutzter Wärmeenergie. Ab einer bestimmten Größenordnung sind Unternehmen jetzt verpflichtet, die Menge an Abwärme zu melden. Viel Abwärme fällt in Rechenzentren an. Ziel ist, diese auch zu nutzen. Ein Beispiel zeigt, wie groß das Potenzial dort ist.
Der Großrechner der Universität Stuttgart. Er bringt nicht nur rechnerische Höchstleistung, er produziert auch jede Menge Wärme. Ein Riesenpotenzial, das über Rohre bisher ungenutzt in die Umgebungsluft geht.
Und wir sehen natürlich, dass das wahnsinnige Wachstum im Bereich der Rechenzentren, KI getrieben natürlich auch, dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren davon ausgehen müssen, dass bis 2030 eine Verdoppelung der Rechenzentrumskapazitäten stattfindet und damit auch eine Verdoppelung der verfügbaren Abwärmemengen.
Die Pflicht, Abwärme zu melden, ist nur der erste Schritt. Neue Rechenzentren, die nach Juli 2026 in Betrieb gehen, müssen künftig einen Teil ihrer Abwärme auch nutzen. In Stuttgart planen sie ein neues Zentrum. Schon im elektronischen Modell wird deutlich, die Abwärme soll hier genutzt werden, wenn die Rechner denn laufen.
Wir sind ziemlich verlässlich. Also vorhersehbare Dinge wie Wartung, die kann man vorher planen. Und das macht man dann so, dass es nicht in die Heizperiode fällt.
Ein Wärmenetz für das Unigelände gibt es in Stuttgart bereits. Die Wärme in diesen Rohren wird im Moment von einem Gaskraftwerk erzeugt. Künftig auch von Computern. 40-50% Wärmeenergie wollen sie hier so einsparen. Anderswo wird es darauf ankommen, ob ein Anschluss ans Wärmenetz überhaupt möglich ist. Wenn ja, so sagen die Wissenschaftler in Stuttgart, dann könne man manche deutsche Stadt allein über ihre Rechenzentren mit ausreichend Wärme versorgen.
Beim Skilanglauf der Männer hat der Deutsche Friedrich Moch den 3. Platz bei der letzten Etappe der Tour de Ski belegt. Beste deutsche Frau auf der Strecke in den italienischen Alpen wurde Pia Fink auf Rang 11. Der Gesamtsieg ging sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen an Norwegen.
Es war ein gelungener Abschluss dieser Tour de Ski für den Allgäuer Friedrich Moch. Auf der letzten Etappe in Val di Fiemme stand beim 10-Kilometer-Massenstart der sogenannte Final Climb, der letzte Anstieg, an. Bis zu 30% Steigung, 425 Höhenmeter, ein absoluter Härtetest für die Athleten. Friedrich Moch mit der Startnummer 13 kämpfte, blieb immer dran an der Spitzengruppe. Am Ende siegte der Norweger Simen Hegstad Krüger vor Mika Vermeulen aus Österreich. Der 24-jährige Deutsche kam dank eines beeindruckenden Schlusssprints als Dritter ins Ziel. Den Gesamtsieg dieser Tour de Ski sicherte sich der Norweger Johannes Høsflot Klæbo. Friedrich Moch wurde Sechster der Gesamtwertung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. Januar.
Tiefdruckeinfluss und ungewöhnlich milde Luft sorgen für einen teilweise nassen und regional sehr windigen Start in die neue Woche. Zu Beginn der Nacht fällt im Nordosten noch Schnee oder gefrierender Regen mit Glättegefahr. Auch sonst regnet es noch gebietsweise. Im Süden ist es aber meist trocken und dort gibt's auch einige Wolkenlücken. Am Tag vor allem in der Nordwesthälfte windig bis stürmisch, dazu viele Wolken, hier und da wird es nass. Im Osten und Südosten ist es dagegen zum Teil freundlich. Am Niederrhein heute Nacht um 10 Grad, im Norden und Osten dagegen leichter Frost. In Südostbayern morgen noch nahe 0 Grad, sonst verbreitet sehr milde 10 bis 15 Grad. Dienstag weiterhin wechselhaft, teilweise windig und nicht mehr so mild. In den folgenden Tagen bleibt es windig, da die Temperatur sinkt, ist neben Regen auch wieder öfter Schnee dabei.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Jesse Wellmer fangen wir die Stimmung in einem Wiener Kaffeehaus ein, angesichts einer möglichen Regierung unter Führung der Rechtspopulisten in Österreich. Und wir zeigen Frauen in Kobani, die für die Interessen der Kurden im künftigen Syrien kämpfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.